Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Gesprächsrunde zum Thema Gefangen genommen und vor Gericht gestellt. Meine Mitdiskutierer, wenn ich so sagen darf, sind der Christopher, die Carmen und der Hannes. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir in den Text einsteigen, in das Kapitel Markus 14, das uns heute erwartet, möchte ich gerne Gebet sprechen. Und dann fangen wir an. Unser lieber himmlischer Vater, danke, Herr, dass du uns schon durch so viele Kapitel des Markus-Evangeliums geleitet hast. Danke, Herr, dass der Text bis heute, fast 2000 Jahre später, noch so gut überliefert ist, dass wir so viel lernen dürfen über dich, Herr Jesus, und was du damals hier auf dieser Erde für uns getan hast. Wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen Kapitel. Es geht um die letzten Stunden in deinem Leben, Herr Jesus. Bitte hilf uns, dass wir das, was wir jetzt hier lernen werden, in der rechten Weise aufnehmen, recht verstehen. Und dass die Gedanken, die du uns schenkst, klar genug sind auch für unsere Zuhörer, sie nachzuvollziehen und davon zu profitieren. Danke, Herr, für deinen Segen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Markus 14. Wir haben ein langes Kapitel vor uns. Wir sind schon fast am Ende des Markus-Evangeliums. Noch ein bisschen was erwartet uns. Wir haben jetzt hier, wie ich im Gebet schon sagte, die letzten Stunden, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich es ein bisschen ausdehne, vor uns. Markus 14 beginnt mit einem besonderen Ereignis, das uns ja nicht nur hier überliefert ist. Es geht um diese besondere Salbung, die Jesus erlebt und von der er sagt, dass das eine Vorbereitung auf seinen Tod sei. Mit anderen Worten, wir sind hier schon im Schatten des Kreuzes unterwegs. Und die Ereignisse, die wir jetzt betrachten wollen, die haben alle irgendwie mit dem Kreuz zu tun. Wir beginnen mit den Versen 3 bis 6. Christopher, würdest du es lesen, bitte?
Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan.
Dankeschön. Vielleicht sollten wir erstmal klären, mit wem wir es hier zu tun haben. Der Gastgeber ist klar, Haus Simons des Aussätzigen. Wir fahren an anderer Stelle, dass er Pharisäer ist, dass Jesus ihn geheilt hat. Aber diese Frau, die hier auftritt, wird nicht näher bezeichnet. Jetzt gibt es ja zwei Parallelberichte bei Matthäus und bei Johannes. Könnt ihr mir da helfen? Erfahren wir da noch etwas Näheres über diese Frau?
Naja, es geht offensichtlich um Maria. Mhm. Wir haben hier auch eine Ortsangabe. Wir sind hier in Bethanien.
Richtig.
Bethanien, das ist so am Ölberg auf der hinteren Seite von Jerusalem, abgewandten Seite, also auf der Ostseite, also nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Und Jesus zieht sich ja immer wieder am Abend genau dorthin zurück. Mhm. Und wer wohnt in Bethanien? Lazarus, Maria, Martha. Also hier ergibt sich eine Parallele, wo ich sage, wir können das schon irgendwie verorten. Da geht es um diese Maria offensichtlich.
In Johannes 12, Vers 3 wird sogar der Name genannt von ihr. Und wenn man nicht davon ausgeht, dass das dort eine andere Geschichte ist, und das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, für unmöglich eigentlich, dann haben wir es hier mit Maria zu tun. Und dann können wir auch genau Verwandtschaftsverhältnisse angeben. Wir können sagen, hier besteht ein freundschaftliches Verhältnis. Jesus war sehr gerne und war wohl auch häufig bei ihnen. Und Jesus hat den Bruder dieser Frau auferweckt. Also hier ist noch was ganz Besonderes auch, was vielleicht jetzt hier diese Dankbarkeit von Maria auch erklärt. Warum kommt sie jetzt und macht das, was hier passiert? Jetzt passiert hier auch etwas Merkwürdiges. Wir hören hier von einem offenen Murren. Hier heißt es in Vers 5, dass Maria angefahren wird. Warum ist das so? Versetzt euch hinein in die Situation und helft mir bitte zu verstehen, was hier los ist.
Ich meine, wir lesen 300 Denare. 300 klingt für uns jetzt nicht viel, ja. Mhm. Ich meine, es ist natürlich immer schwierig, das jetzt so konkret umzurechnen, aber so, man könnte schon, glaube ich, eine Größenordnung von 24.000, 30.000 Euro angeben. Also, das ist kein Pappenstiel.
Ja.
Also da hat man geschluckt.
Der Geldbetrag ist tatsächlich erstaunlich hoch. Ja. Das muss man also da ganz klar sagen. In einem Gleichnis von Jesus, ne, das ist ein Denar der Lohn eines Tagelöhners. 300 sind 300 Tage. Das heißt, wenn ich die Sabbate noch dazu zähle, ne, dann ist es ein Jahresgehalt. Und wie viel verdient heute jemand in einem Jahr? 30, 40, 50, vielleicht mache ich sogar 100.000 Euro. Ja. Also das ist viel Geld, sehr viel Geld. Das muss uns klar sein.
Jetzt kommt hier in den nächsten Versen, die wir nicht gelesen haben, Vers 7, Vers 8, geht es um den Vergleich Jesus gegen die Armen gewissermaßen. Man hätte es den Armen geben können, das ist richtig, aber Jesus ist nicht mehr so lange da und er sagt in Vers 8, das ist eine Vorbereitung auf sein Begräbnis. Und in Vers 9 macht er sogar deutlich, das, was Maria hier getan hat, ist so wichtig, dass es überall verkündigt wird, wo das Evangelium verkündigt wird. Das ist schon was ganz Besonderes. Was glaubt ihr, warum Jesus das so hervorhebt, was Maria hier getan hat? Was ist daran so besonders?
Also ich glaube, dass die Bedeutung dieser Geschichte wird ja richtig deutlich, wenn man sich dann vor Augen führt, dass es noch jemand anderen gab, der auch viel ausgegeben hat, um Jesus zu ehren. Nämlich Nikodemus und Josef, die ja dann auch sich wirklich eingesetzt haben für ihn. Dann auch die Frauen haben auch dann Dinge gekauft, aber das haben die alle getan, nachdem er tot war. Und hier ist ein Mensch, der, sag mal, das Beste, was er hatte, gegeben hat, als Jesus noch davon profitieren konnte. Ich finde den Gedanken interessant, dass, ich meine, diese kostbare Gnade, die wird nicht nach 5 Minuten verflogen sein. Also Gelehrte gehen davon aus, dass er wahrscheinlich bis ans Kreuz da noch diesen Duft gespürt hat. Er hat bis am Kreuz noch gewusst, da war jemand, der mich wirklich von Herzen liebt. Und ich glaube, das war für Jesus bedeutsam. Und ich glaube, deswegen erzählt er das ja auch. Ja? Weil wir haben auch die Gelegenheit, unser Bestes für ihn zu geben. Die Frage ist, wann tun wir es? Ja?
Ich glaube auch, es ist diese Ehrerbietung, die ihm als König und für dieses Opfer auch gebracht wurde. Und wie Christopher gesagt hat, mir ist gerade der Gedanke gekommen, dann waren seine engsten Freunde nicht für ihn da, wo er es gebraucht hätte. Und dass er diesen Liebesdienst quasi auch bekommt, ich finde, das zeigt nochmal auch Gottes Liebe und Güte nochmal verstärkt.
Ich meine, der Geldbetrag ist hoch, aber es ist ja ein Zeichen der Liebe und Wertschätzung Jesus gegenüber. Und um ehrlich zu sein, kann mich nicht erinnern, dass ich je 50.000 oder auch 20.000 Euro auf einmal gespendet hätte. Ich hätte das Geld ja auch nicht gehabt. Also wir müssen uns diese Dimension des Liebesbeweises vor Augen halten. Das ist schon erstaunlich.
Ich denke mir auch gerade, Maria, ich weiß jetzt nicht, ob die damals Geld verdient hat als Frau. Also wie viel mehr oder viel länger hat das vielleicht gedauert, bis sie diesen Betrag zusammen hatte.
Genau.
Also das ist jetzt vielleicht noch mehr als ein Jahr. Es ist, ja. Und das ist etwas, wo ich sage, es ist nicht eine momentane Sache, sondern es ist etwas Langfristiges. Vielleicht hat sie nicht immer gewusst, dass es für das ausgeben wird, aber da ist einfach eine Beständigkeit da auch. Ja.
Und Jesus tut was ganz Besonderes. Er verknüpft das ja explizit mit der Verkündigung des Evangeliums. Er sagt, wann immer das Evangelium verkündigt wird, wird auch das verkündigt werden. Und ich meine, wir sind jetzt gerade in Erfüllung des Verses. Ja? Und ich glaube, er macht das deswegen, weil das ein so schönes Bild für das Evangelium ist. Also ich meine, was haben die Engel gedacht, als sie zum ersten Mal erfahren haben, dass Jesus für diese Rebellen auf der Erde sterben wird? Ja? Also die werden vielleicht jetzt nicht so gemurrt haben, aber das hat für die auch vielleicht im ersten Moment so ein bisschen wie Verschwendung ausgesehen. Und ich glaube, das will Jesus deutlich machen. Diese Geschichte zeigt uns auch viel nicht über Maria, sondern über Jesus selbst.
Ich meine, dieser Verschwendungsgedanke, der kommt ja nicht von den Jüngern so, sondern da steckt offensichtlich Judas dahinter. Der wirft diesen Gedanken dann ein. Und wir wissen, er ist ein Dieb und er verkauft dann Jesus für viel weniger Geld. Also das spielt hier alles mit einer Rolle. Er wird zwar hier jetzt in diesem Bericht nicht so ausdrücklich genannt, aber der steckt gedanklich genau hinter diesem Vorwurf. Das Geld hätte man doch besser verwenden können.
Und man sieht es dann gleich in den nächsten Versen. Verse 10 und 11 ist er dann derjenige, der die Hauptrolle übernimmt, der dann zu den hohen Priestern geht und sich einen Betrag nennen lässt. 30 Silberlinge. Ja, jetzt haben wir ein Verhältnis von 1 zu 10. Er verdient etwas an Jesus, während Maria bereit ist, etwas auszugeben. Die Sache mit der Verschwendung finde ich interessant, denn das ist Salböl. Das verfliegt. Dann ist es einfach nur weg. Sie hätte ihm auch vielleicht ein Haus kaufen können für den Betrag. oder Gewänder kaufen können. Wir wissen von Jesus, er sagt, er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er ist immer auf die Mildtätigkeit anderer angewiesen. Maria hätte sich für etwas Nachhaltigeres entscheiden können, etwas Beständigeres. Ja. Ich finde, darin wird nochmal mehr deutlich, wie wichtig er Jesus war. Sie wollte ihm einfach nur eine Freude machen für den Moment. Es ging ihr nicht einmal darum, dass es, wer weiß, wie lange dauert. Sie war bereit für diesen Moment oder die Zeit bis zum Kreuz. Und ich gehe davon aus, dass sie nicht bewusst war, dass das Kreuz so bald kommen würde, weil das keinem hier irgendwie bewusst war. Sie hätte es trotzdem ausgegeben, so viel.
Also was schenkt man, nicht Schnittblumen oder einen Blumenstock, nicht mit, in der, mit Erde, der noch länger und vielleicht Jahre wachsen wird.
Ich finde das auch interessant, die Begründung, mit der man sozusagen sie dann teilt, dass man sagt, man hätte es den Armen geben können. Das ist, glaube ich, ein ganz praktischer Punkt. Wie oft geschieht es, dass wir auch im Werk Gottes vielleicht Dinge, die Gott gerade möchte, behindern mit guten Argumenten, ja. Das soll eine Evangelisation gemacht werden. Man sagt, wir machen jetzt keine öffentliche Evangelisation. Wir können doch einfach auch den Menschen so von Jesus erzählen oder so, ja. Das ist doch auch wichtig. Also nur ein Beispiel jetzt, um zu sagen, man kann nicht das, was Gott möchte, benutzen als Argument, um die Verkündigung des Evangeliums aufzuhalten. Mhm. Das ist oft nicht eine Strategie Satans, weil das wirkt ja dann irgendwie fromm, zu sagen, ja, ich bin jetzt dagegen, weil man könnte das machen. Da glaube ich, müssen wir uns auch selbst prüfen. Benutze ich jetzt sowas nur oder bin ich wirklich für die Armen?
Mhm. Ja. Und im Fall von Judas wird hier deutlich in seinem weiteren Handeln, das war vorgeschoben, das Ganze. Es sollte fromm wirken, aber eigentlich hat er was ganz anderes vorgehabt. Wir haben ein langes Kapitel vor uns, deshalb nehmen wir diese Geschichte einfach ein bisschen mit in das, was jetzt weiter passiert, in den weiteren Versen. Wir springen ein wenig und kommen zu den Versen 27 bis 31. Da sind wir jetzt bei dem Thema des Abendmahles, beziehungsweise auch schon nach dem Abendmahl bei der Verleugnung durch Petrus. Verse 27 bis 31, würdest du lesen, Carmen?
Ja. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich von euch vor euch hergehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter. Ach, wenn ich mir dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle.
Dankeschön. Ich finde diesen Nachsatz so interessant, Vers 31. Das sagten alle. Petrus wird hervorgehoben. Mhm. Wir wissen warum. Wir wissen, was passiert in der nächsten Nacht, in der folgenden Nacht. Aber es sagten eigentlich alle. Mhm. Am Ende haben wir nur Petrus und Johannes, die wirklich weiter mitgehen. Und wir haben am Ende unterm Kreuz tatsächlich nur einen, und das ist Johannes. Ja. Jetzt frage ich mich, und das möchte ich gerne als Frage auch an euch richten, wie kann es sein, dass Menschen, die Jesus jetzt so lange kannten, mit ihm durch dick und dünn gegangen sind, die von Jesus dreimal gehört haben, dass der Tod kommt, die ihm hier so kurz vorher noch die Treue schwören, alle, wie kann es sein, dass nicht einer von ihnen tatsächlich die nächsten 48 Stunden einfach durchhält?
Ich glaube, das ist auch die persönliche Angst, die sie dann bekommen. Angst, vielleicht selber das Leben zu verlieren, aber auch Angst, die Reputation aufs Spiel zu setzen, dort dazu zu gehören. Mhm. Genau das passiert dem Petrus. Ja. Dass er kämpfen will, zeigt er. Er zieht ja auch ein Schwert dann später. Ne? Mhm. Aber es ist leider fehl am Platz. Also es geht auch um seine Ehre, seinen Ruf. Und Ehre und Schande, das sind ganz wichtige Themen in der Kultur damals. Das darf man nicht vergessen.
Ich glaube, das ist auch eine Lektion für uns. Denn wir gehen ja auch auf eine Zeit zu, die nicht einfach sein wird. Und auch wir können vielleicht heute sagen, wenn ich mich so umschaue in der Gemeinde, habe ich vielleicht den Eindruck, der eine oder andere wird abfallen, aber ich nicht. Ja? Vielleicht ist es in unseren Herzen so drin. Aber diese Geschichte zeigt das ganz deutlich, dass es einen ganz massiven Unterschied gibt zwischen dem, was Menschen sich vornehmen und dem, was der Heilige Geist bewirken kann. Weil dieselben Personen sind wenige Wochen später im gleichen Setting, in der gleichen Stadt, mit den gleichen Pharisäern, Sadduzäern, die mutigsten Menschen der Welt stehen auf dem Marktplatz und verkünden das Evangelium und machen sich gar nichts draus, wenn sie ins Gefängnis kommen. Mhm. Und der Unterschied ist der Heilige Geist. Mhm. Die haben also Menschen, die Jesus nachfolgen wollen aus eigener Kraft. Mhm. Und die ihn vielleicht sogar ein bisschen beeindrucken wollen mit ihrer Märtyrertreue, ja. Und dabei total scheitern. Und also für mich ist das ein bisschen auch so theologisch gesprochen das Bild vom alten Bund und vom neuen Bund. Aus eigener Kraft Gott beeindrucken wollen oder Gottes Geist in mir wirken lassen. Das sieht man sehr deutlich vor dem Kreuz, nach dem Kreuz.
Ist auch das Bild, also erinnert mich jetzt gerade an das Volk Israel in der Wüste, wo sie die 10 Gebote kriegen, wo sie ganz dahinter stehen und sagen, wir wollen das alle halten. Ja, genau. Und ich glaube, dass die das wirklich auch wollten von ganzem Herzen. Ja, genau. Und genau so geht es ja uns auch.
Und dann kommt gleich das goldene Kalb. Genau,
ne? Wir sind chancenlos. Also ich glaube, das ist wirklich ein starker Spiegel hier.
Ich finde, in Vers 29 wird das, was ihr sagt, auch so deutlich. Petrus sagt, wenn auch alle Anstoß nehmen, ich nicht. Mit anderen Worten, ich bin besser als die anderen. Ist wieder dieses ehrgeizige Denken, von dem wir vorher schon hörten, Jakobus und Johannes, die Jesus bitten, lass uns doch zu deiner Rechten und Linken sitzen. Mhm. Was mich traurig macht daran ist, wir haben gerade in den Versen vorher, die wir jetzt übersprungen haben, die Einsetzung des Herrenmahls. Wir haben das Abendmahl. Jesus wäscht ihnen allen die Füße. Sogar Judas wäscht ihr die Füße. Er macht ihnen deutlich, was es bedeutet, in seinem Reich groß zu sein, nämlich sich zurückzunehmen. Mhm. Und dann hört er sich von Petrus so etwas hier an.
Das Vergleichen ist, glaube ich, unser großes Problem auch heute noch. Ja. Und das machen sie. Auf dem Weg zum Abendmahl streiten sie noch, wer der Größte ist. Ne? Und dann kommt eben die symbolische Handlung der Fußwaschung. Und hier sagt Petrus auch wieder, ich werde das nicht vermasseln. Ja? Ich werde besser sein als die anderen. Ich werde sogar kämpfen. Ich werde, wenn es sogar notwendig sein sollte, mein Leben opfern. Mhm. Und er vergleicht sich mit den anderen und schneidet in seinen Augen besser ab. Und wenn wir uns vergleichen mit anderen, dann schneiden wir ihm entweder besser ab und dann wären wir stolz, oder wir schneiden schlechter ab und dann kriegen wir einen Minderwertigkeitskomplex und beides ist nicht gut und nicht christlich.
Ich denke, es ist ja interessant, dass Jesus direkt vorher auch sagt, bei der Einsetzung des Abendmahls, das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Wenn wir den Hebräerbrief im Hinterkopf haben, da sagt es ja, dass der neue Bund basiert auf besseren Verheißungen. Das sind die Verheißungen Gottes. Das Evangelium basiert darauf, auf dem, was Gott verspricht. Und Petrus verspricht dir etwas aus. Das ist seine Versprechung. Ja? Ich verspreche dir, ich will das tun. Und ich denke, wir alle kennen das. Wir haben alle schon in unserem Leben mal gesagt, heute ist der Tag X. Ja, jetzt verspreche ich dir, Gott. Du wirst sehen, wie gut ich das mache. Ja? Aber das Kreuz zeigt uns, es geht anders. Es geht, aber es geht anders. Es geht nämlich, indem ich weiß, Gott hat versprochen. Ich verlasse mich auf ihn. Das ist das Blut des neuen Bundes.
Da würde mich interessieren, wenn ihr Gott etwas versprecht. Ihr habt vermutlich schon Erfahrungen hinter euch, wo es nicht gelungen ist, andere wieder, wo es gelungen ist. Ganz konkret, ganz praktisch. Was kann jemandem helfen? So etwas wie Petrus hier sagt, ich werde zur Not bis ins Gefängnis in den Tod gehen. Was kann helfen, tatsächlich auf so eine Situation vorbereitet zu sein? Was hätten die Jünger vielleicht auch besser machen können, um hier nicht einzuknicken?
Also was für mich das Wesentlichste ist, ist einfach in dieser Verbindung bleiben mit Gott. Sobald das so ausschleicht, und das geht ja ganz so Stück für Stück, nicht bewusst oft, und dann bin ich wieder der, der will und machen muss, und dann kippt das einfach, weil ich ein Sünder bin und weil ich das so nicht schaffe. Also diese in Verbindung bleiben und in einer lebendigen, nicht so pro forma, ich mache jetzt mal Lektion und dann habe ich es erledigt, sondern wirklich das suchen wollen, und ich glaube, dann kann das gelingen, weil es dann Gott durch mich machen kann.
Zum Jahreswechsel nehmen sich viele Leute sehr viel vor, aber nach ein paar Tagen ist es wieder vergessen. Ne? Und ich glaube, das ist auch unser Problem. Das lese ich auch im Alten Testament wieder. Sie haben Gott vergessen und die Wunder, die er getan hat. Das ist auch unser Problem heute. Ich muss mir das aufschreiben. Nicht? Mache für ein Gebetstagebuch, andere legen sie einen Zettel in die Bibel oder wie auch immer wir das lösen. Wir müssen uns auch erinnern an das, was wir vielleicht dem lieben Gott versprochen haben oder der Gemeinde oder dem Prediger, wenn die Gemeindewahl ist und wir haben gesagt, ja, wir übernehmen das Amt, was auch immer es ist. Wir müssen uns dran erinnern können.
Jemand hat mal diesen wirklich sehr bewegenden Satz gesagt, nimm mein Herz, also zu Gott, nimm mein Herz, denn ich kann es dir nicht geben. Ja? Halte du es rein, denn ich kann es nicht reinhalten. Ich kann mir natürlich wünschen, es reinhalten zu wollen, aber ich muss mir bewusst sein, ich kann es gar nicht alleine. Ich kann nur mit Gott zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich kann niemals Gott etwas versprechen im Sinne von, ich mache das jetzt, damit du siehst, wie toll ich bin. Ich kann immer nur sagen, Gott, ich möchte mich entscheiden. Das ist eine Entscheidung, ist nicht passiv. Ich möchte mich entscheiden, dein Versprechen anzunehmen, daraus zu leben. Weil du es versprochen hast, lebe ich jetzt so. Das, glaube ich, macht den entscheidenden Unterschied.
Ich glaube, es ist so schwer, weil es für uns so unnatürlich ist. Weil wir genau was anderes lernen. Du musst was tun, damit du vorankommst. Du musst selbst Einsatz zeigen. Wo gibt es in unserer Welt, dass ich sage, dann ist es die andere Seite. Dann kippt es vielleicht und sage, okay, ich mache gar nicht und ich warte, bis mir das Essen in den Mund wächst oder so. Und diese Balance zu halten und zu sagen, bei Gott ist das aber anders. Da funktioniert das. Also diesen Anspruch zu haben und dieses Wollen von ganzem Herzen und dann das zuzulassen, ich glaube, das ist extrem schwer, weil wir es so in dieser Welt nicht erleben.
Richtig.
Ellen White sagt immer wieder, wir sind Mitarbeiter Gottes. Das heißt, wir müssen uns selber anstrengen, dürfen aber nie vergessen, dass der liebe Gott den wesentlichen Anteil dazu beiträgt.
Ich habe den Eindruck, dass in den nächsten Versen nach dieser Ankündigung der Verleugnung, wenn wir jetzt in den Garten Gethsemane gehen, dass wir dort sehen, wie Jesus zumindest drei Jünger, die jetzt Protagonisten der nächsten Nacht werden, ja, förmlich an der Hand nimmt und versucht, sie vorzubereiten. Und wo sie gerade das, was ihr genannt habt, aus den Augen verlieren, dieses sich ihm übergeben, die Beziehung lebendig zu halten, in dieser schwierigen Stunde ganz besonders auf Jesus zu schauen. Lesen wir miteinander die Verse 32 bis 36, Hannes, wenn du das machen würdest, bitte.
Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst.
Wir haben es hier mit drei Jüngern zu tun, die an verschiedenen Stellen als eine, man kann fast sagen, wie eine Elite der innere Jünger Kreis, so, ja. behandelt werden, innere Kreis. Also Jesus erwartet wohl auch was Besonderes von ihnen. Er nimmt sie in besonderen Momenten mit, Totenauferstehung, der Berg der Verklärung und jetzt auch hier. Sie sollen vorbereitet werden, weil sie vermutlich auch besonderen Herausforderungen ausgesetzt sind. Jetzt habe ich hier verschiedene Fragen zu. Die erste: Wie erklärt ihr euch, dass diese drei Jünger, die so besondere Situationen mit Jesus schon erlebt haben, die jetzt hier eigentlich wissen müssten, wenn wir besonders beiseite genommen werden, passiert etwas Besonderes? Wie kann man da einschlafen?
Ich meine, sie sind auch auf dem Verklärungsberg voreingeschlafen.
Ja. Das ist wahr.
Also das ist eine gewisse auch... Das ist keine, also
Muster, ja.
Im Grunde überrascht es uns ja fast gar nicht, wenn man die Evangelien liest. Ja, die haben ja öfter mal so...
Ja.
Versagt.
Wir sind ja hier in der Passanacht. Das ist die Nacht von Donnerstagabend bis Freitag. Und am Freitag ist dann die Gefangennahme oder in der Nacht schon und dann die Kreuzigung und der Tod Jesu. Das heißt, für Juden damals war es eigentlich eine Vorschrift, in dieser Passanacht eben nicht zu schlafen. Nicht nur Jesus sagt es ihnen, sogar die jüdische Tradition sagt es ihnen und sie machen es trotzdem falsch. Und das ist für mich erstaunlich. Und da gibt es ja dann auch diesen schönen Satz im Vers 38, der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Ja, sie wollen, sie machen das ja nicht mit böser Absicht. Und Jesus ist auch milde und weckt sie auf und noch einmal und merkt dann schlussendlich, er hat keine Chance, sie sind so fest am Schlafen, das wird nichts mehr. Und hätten sie hier gewacht und mit Jesus gebetet, dann wäre die Geschichte wahrscheinlich anders mit ihnen weitergegangen, speziell mit Petrus.
Ich glaube, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass sie einfach so erschöpft waren, dass sie vor dem Leid und von dem einfach schon körperlich so erschöpft waren, dass ihnen die Augen quasi zugefallen sind.
Also die Formulierung da im Vers 33 und 34, die habe ich mir da angestrichen, die ist ja schon auffällig. Jesus ist bestürzt, er ist geängstigt, er sagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Also viel dramatischer kann man das ja gar nicht mehr ausdrücken.
Ja, Ellen White beschreibt tatsächlich, dass die Jünger hier auch, sie waren erschrocken von dem, was sie sehen. Ihr Meister war nie in dieser Verfassung, egal was auf ihn zugekommen ist. Er war immer mutig, er war stabil, aber in dieser Situation nicht mehr. Und sie wissen nicht, was da los ist. Sie haben die Lektion vorher nicht genügend beachtet und sind überfordert. Und diese Überforderung, dieser Druck, der erzeugt jetzt bei ihnen offenbar diese Müdigkeit. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, es wäre sicherlich anders verlaufen, wenn sie wach geblieben wären, wie du sagst, Hannes. Aber wenn ich mir das heute durchlese, ist unheimlich tröstlich zu wissen, dass die Elite der Jünger, der innere Kreis, einfach auch einen gewissen Teil an menschlicher Schwäche an den Tag gelegt hat. Ich würde ihnen wünschen, dass es anders gelaufen wäre. Ich wünsche mir, dass es bei mir anders verläuft. Aber es tröstet mich, wenn ich manchmal vielleicht schwach werde.
Also es ist ja so, die eine Sache ist, dass sie gewusst hätten, also sie hätten wissen können, dass Jesus sterben wird. Ja, die Information war ja da, das haben sie nicht gecheckt. Das andere ist, Jesus geht es so schlecht. Sie hätten ja einfach auch aus Freundschaft sagen können, einfach aus Nächstenliebe, aus, hey, ihm geht's so schlecht. Also ich meine, wenn eine Mutter merkt, ihrem Kind geht es schlecht, dann schläft es auch nicht. Weil es möchte unbedingt, dass es dem Kind gut geht. Ja. Und ich glaube, das hat so ein bisschen gefehlt. Das ist eigentlich die Quintessenz des Evangeliums. Einem anderen geht es schlecht. Ich möchte ihm helfen.
Wo ist die Nächstenliebe?
Ja, und das ist ja genau das, was den neuen Mund dann ausmacht. Ja. Und ich glaube, das zeigt sich hier. Ja. Sie wollten tolle Christen sein, im Anführungsstrichen, ja. Aber das, was eigentlich es ausgemacht hätte, war noch nicht da. Mhm. Das ist später dann da, aber hier noch nicht.
Und sie hätten eigentlich wissen können, hier geht es jetzt um Leben und Tod. Hier geht es nicht einfach nur um irgendeine Herausforderung, die kommt. Auferweckung der Tochter des Jairus, die drei sind mit Jesus da drin. Wir haben den Berg der Verklärung, wo sie Mose und Elia begegnen, die Jesus auf seinen Tod vorbereiten. Und das hätten sie alles dort auch mitnehmen und sich sagen können, wir drei alleine bedeutet, es geht um Leben und Tod. Jetzt sind sie wieder alleine hier. Sie hätten wissen können, es geht um Leben und Tod. In solchen Momenten sollte man nicht schlafen. Mhm. Gerade wie du sagst, Berg der Verklärung, sind sie eingeschlafen. War das gut, so einen schönen Moment zu verpassen?
Sie werden sich geärgert haben.
Und der Moment hier, ja, sie hätten vielleicht auch hier die Stärkung durch den Engel, die ja dann noch vorkommt. Sie hätten es vielleicht ganz anders miterleben können und genauso gestärkt werden können für diese nächsten Stunden. Mhm. Sie haben es verpasst in dem Moment. Ja. Bitte, Christoph, erst.
Sie haben vor allem die entscheidenden Worte von Jesus verpasst, die er gesagt hat. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil das ist eine so tiefe, wichtige Lektion für alle von uns, weil wir alle an den Punkt kommen. Ich meine, selbst wenn Jesus an den Punkt gekommen ist, dass er mal nicht mehr gesehen hat, dass es also gefühlsmäßig dachte, was anderes wäre besser, dann werden wir alle das haben. Und das haben wir alle schon tausendmal gehabt. Und ich glaube, Jesus hat an dieser Stelle aus Prinzip entschieden, weil er wusste, bisher in meinem Leben war immer Gottes Wille das Beste für mich. Und auch jetzt, wenn ich es nicht sehe, glaube ich trotzdem ist das Beste für mich, auch wenn ich was anderes vorstelle oder wünsche. Und diese Lektion ist auch für uns, auch für die Endzeit, Herr, so entscheidend, dass wir dann, auch wenn alles zusammenbricht, glauben, Gottes Wille ist der Beste.
Richtig.
Weil es sich nicht anfühlt. Und das hätten die hier wirklich also gebrauchen können, auch für was später kommt. Ne?
Da müssen wir uns vielleicht einen Moment noch aufhalten. Hier, das ist ja Vers 36, den du ansprichst. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und vorher einleiten sagte noch ganz deutlich, alles ist möglich. Wenn ich diesen Vers lese, bleibe ich jedes Mal hängen, weil ich mich frage, bitte, wie wäre das denn möglich gewesen? Wie hätte der Heilsplan erfüllt werden können, wenn dieser Kelch an Jesus vorübergegangen wäre? Ich weiß nicht, ob wir darauf eine gute Antwort finden. Ich möchte es einfach mal so in den Raum stellen. Vielleicht habt ihr eine Idee dazu. Wie hätte dieses Gebet denn erhört werden können?
Also, ich habe den Vers bisher mal so verstanden, dass er sagt, es ist dir möglich, dass ich wieder in den Himmel zurückgehen kann. Das impliziert aber, dass dann der Erlösungsplan so nicht umgesetzt worden wäre. Er hätte in den Himmel gehen können. Ist ja dem Himmel auch niemand jetzt gesagt, warum? Also, ja,
die Engel hätten gesagt, du nur?
Vielleicht sogar kluge Entscheidung, ja. Das hätten die alle nachvollzogen. Henoch und Mose hätten wahrscheinlich wieder zurückgemusst, ja. Ich weiß nicht genau, aber. Und die anderen wären alle verloren gewesen.
Ja.
Das wäre möglich gewesen. Gott hat ihn ja nicht dazu gezwungen. Er ist auch nicht dafür irgendwie gemacht worden. Jesus hat schon immer existiert. Ja. Es war ja nicht seine Daseinsbestimmung, das zu tun. Es war sein freier Wille. Er wollte das. Und das zeigt mir auch, es gibt manchmal Momente in unserem Leben, wir haben etwas im vollen Bewusstsein entschieden und dann kommen die Umstände und wir sind uns nicht mehr sicher, ob wir das wollen. Und wenn wir dann nach unseren Gefühlen handeln, nach den Umständen, dann ärgern wir uns später.
Ja.
Jesus wird natürlich jetzt froh sein im Himmel, dass er damals sich auf den Willen seines Vaters berufen hat und nicht auf seine eigenen Emotionen. Und das ist, glaube ich, was auch Ellen White uns sagt. Wir werden am Ende zurückschauen und sehen, dass Gott uns immer so geführt hat, wie wir uns auch gewünscht hätten, geführt zu werden, wenn wir alles gesehen hätten. Ja, und das,
richtig.
Er konnte durch das Grab nicht durchschauen. Also musste er jetzt vertrauen. Er musste wirklich an die Hand genommen werden von Gott, dem Vater.
Ja.
Wir haben in einer früheren Lektion schon das Thema Vollmacht gehabt. Und ich glaube, das spielt vielleicht hier auch noch eine Rolle. Nicht? Jesus hat Vollmacht und Autorität. Er kann Sünden vergeben, er kann Kranke heilen, er kann Tote auferwecken. Mhm. Das Volk akzeptiert ihn als vollwertigen Lehrer. Und hier verzichtet er auf seine Vollmacht. Mhm. Ja? Mhm. Er sagt jetzt, du bist hier derjenige, dem alles möglich ist. Und ich glaube, dass das auch ein entscheidender Entschluss dort im Garten Gethsemane war, ganz bewusst das Kreuz auf sich zu nehmen. Manche sagen sogar, hier im Garten Gethsemane ist das Entscheidende passiert und nicht am Kreuz. Also beides ist natürlich wichtig und die Auferstehung auch noch einmal. Aber hier passiert tatsächlich was Wichtiges und das dürfen wir nicht unterschätzen.
Dass ich ganz kurz unterstreichen darf, was wir hier sehen, ist eigentlich das Urbild von Glauben, echter Glaube. Mhm. Gott vertrauen, auch wenn ich nicht mehr weiter weiß. Mhm. Und das zeigt uns, dass Gott nicht nur Glauben von uns fordert, sondern er selbst, Jesus ist ja Gott auch, ja? Er ist selbst bereit zu glauben. Und das zeigt uns, dass Gott immer nur Dinge von uns fordert, die er selbst auch bereit ist zu tun. Mhm. Er ist das Vorbild des Glaubens. Deswegen, wenn die Bibel von dem Glauben Jesus spricht, meinst du nicht nur den Glauben an Jesus und auch nicht nur den Glauben, den Jesus lehrmäßig gelehrt hat, sondern auch, ich glaube, auch das Vertrauen, das Jesus selbst gegenüber seinem Vater gehabt hat. Das ist unser Vorbild.
Und auch dann weiterzugehen, wenn alles verloren scheint. Denn wenn ich mir die Situation jetzt hier vor Augen male, dann hat er hier 12 Jünger, eigentlich nur 11, der eine ist ja weg, 11 Jünger um sich. Und die drei, die ihm am nächsten waren, Johannes, Jakobus, Petrus, die bittet er, sagt ihnen noch warum, es geht mir sehr, sehr schlecht, bitte wacht mit mir, und sie tun es nicht. Ich glaube, es gab keinen Moment im Leben Jesu, in dem die Versuchung größer war zu sagen, bevor das Kreuz kommt, lass mir das Ganze. Denn ich habe es nicht einmal, ich formuliere jetzt überspitzt, provokant, sehr hart, ja, ich habe es nicht einmal geschafft, mit 3,5 Jahren Arbeit auch nur 3 meiner engsten Mitarbeiter, meine engsten Nachfolger, die mich wirklich lieben, so an mich zu binden, dass sie eine Nacht mit mir wach bleiben, wo es mir wirklich schlecht geht. Also in der Situation, glaube ich, war es für Jesus die allergrößte Herausforderung, wie du sagst, einfach im Glauben stur voranzugehen, während man sich so verlassen, alleine und gescheitert fühlt.
Und da hat wahrscheinlich der Duft, da kam der Duft dann
natürlich. Das ist ein guter Gedanke, richtig. In dem Moment kam vielleicht, richtig, da gibt es noch andere, die sind nicht mit mir im Garten.
Und wenn es nur eine Person wäre, das, was Elmer sagt, wenn es nur eine Person wäre, er wäre bereit, für sie alleine zu sterben, wenn sie die Einzige gewesen wäre.
Ja. Da passt vielleicht auch gut, dass gerade der Garten Gethsemane ist, Ölpresse, ja, dass wir hier in einem Ölgarten sind und diese kostbare Nade, üblicherweise hat man mit Öl gesalbt, und diese Nade mit diesem Duft einfach, ich glaube, da ist eine gewisse Verbindung da, wo Jesus deutlich wird, ich wurde ja schon gesalbt. Da ist jemand, der hat mich auf meinen Tod nochmal hier vorbereitet. Da ist jemand, der wird auch am Kreuz bei mir stehen, das sehen wir ja später, ja. Sie ist ja zusammen mit anderen Frauen tatsächlich auch am Kreuz dann bei ihm.
Ja, vielleicht noch einen Gedanken, weil du sagst Ölpresse, das ist interessant. Wenn ich die Oliven presse, dann kommt das raus, was innen drin ist. Ich sage immer, wenn ich wissen will, ob in einer Ketchup-Tube Ketchup drin ist, muss ich drücken. Wenn wir wirklich wissen wollen, was in uns drin ist, dann ist es immer unter Druck.
Richtig.
Das ist letztendlich auch, glaube ich, der Grund, warum Gott eine Endzeit zulässt. Nicht, weil er das braucht im Sinne von, es muss jetzt mal richtig krachen, sondern weil uns die Schwierigkeiten zeigen, was wirklich in uns drin ist. Und wo wir die Gelegenheit haben, auch Dinge zu übergeben. Und auch verändert zu werden, weil wir sonst ein viel zu gutes Bild von uns haben. Siehe Petrus, ja.
Und deshalb muss es bei Petrus jetzt mal unter Druck auch ein Scheitern geben. Ja, genau. Oder bei Johannes, oder auch bei Jakobus, die beiden, zu denen Jesus vorher sagt, dass sie noch getauft werden mit ihm, dass sie seinen Kelch trinken werden. Also da musste dieses Leid durchlebt werden, um hinterher, wie du schon sagtest, Christopher, ganz anders auftreten zu können. Nach Pfingsten plötzlich die mutigsten Männer in Jerusalem. Gehen wir mal zu dieser Situation des Scheiterns. Wir lesen einzelne Verse und stellen uns noch ein paar Fragen dazu. Immer noch in Markus Kapitel 14. Christopher, wenn du lesen könntest, die Verse 49 bis 50. Kamen dann bitte Vers 53 und Hannes noch Verse 66 bis 72, dann haben wir das Wichtigste.
49, 50, ja? Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen, doch damit die Schriften erfüllt werden, da verließen ihn alle und flohen.
Und sie führten Jesus zu den Hohepriestern, und es versammelten sich alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten.
Jetzt ab Vers 66. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohepriesters, und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht, auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen, dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch in Galiläa. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen.
Dankeschön. Das ist jetzt eigentlich die Nacht des Petrus. Er ist derjenige, um den es hier ganz, ganz stark, ganz intensiv geht. Und ich glaube, jeder von uns kann sehr mitfühlen, wie es dem Mann in dieser Nacht gegangen ist. wenn wir hören, dass er so bitter weinte. Es muss schrecklich für ihn gewesen sein. Ich würde gerne einen Moment darüber nachdenken, was für einen Gegensatz wir hier leben. Am Abend vorher, in einem Vers, den wir jetzt nicht gelesen haben, Vers 47, hören wir noch, einer zog das Schwert und schlug ein Ohr ab. Wir wissen, dass das Petrus gewesen ist, weil es uns an anderer Stelle so berichtet wird. Ja, hier wird der Name ausgespart. Wir wissen es und wir sehen dann im Vergleich dazu, wie Petrus in den nächsten Stunden sich verhalten wird. Und das dann vor den einfachen Mägden, die sich dort im Hof finden. Die Situation im Garten Gethsemane war eigentlich schlimmer oder gefährlicher. Wie erklärt ihr euch diesen Gegensatz zwischen Mut in dem einen Moment und dann diese Feigheit im anderen Moment?
Mut oder Übermut? Das ist jetzt die Frage. Und man stirbt vielleicht schneller als Märtyrer, als dass man in der Endzeit vielleicht ein paar Jahre lang hindurch durchhält. Also momentan schnell irgendwie was zu opfern oder einzusetzen, das gelingt manchmal leichter als diese Beständigkeit in der Treue. Und ich glaube, so geht es dem Petrus auch. Und ich glaube eben, dass es da tatsächlich auch um seinen Ruf geht. Ja. Mhm. Ich gehöre nicht zu diesem merkwürdigen Mann aus Galiläa.
Es ist ja auch vorher eine Welt zusammengebrochen. Sie haben ja daran geglaubt, dass er... dass Jesus das aufrichten wird und auf einmal wird ja der Boden unter den Füßen weggezogen und dann verändern sich die Werte natürlich, dann hinterfrage ich Sachen, dann bin ich unsicher und dann möchte man sich lieber rausnehmen, dann möchte man vielleicht auch deswegen, beobachtet er ja auch, vielleicht nicht nur, dass er Jesus nahe ist, sondern einfach um herauszufinden, wohin geht's wirklich.
Was ist da los?
Genau, ja.
Diese falschen Vorstellungen haben natürlich auch den Petrus geprägt. Bei Judas sagt Ellen White auch, er hat geglaubt, Jesus wird sich nicht gefangen nehmen lassen. Er wird sich befreien und sich zum Messias ausrufen lassen. Also die Situation wäre eine ganz andere. Er, der Königsmacher, Judas, nicht so ungefähr. Und Petrus und die anderen Jünger waren in der gleichen Situation. Bei den Emmaus-Jüngern hören wir dann, ja, und wir haben gehofft, dass er sein Reich aufrichtet. Nein, wo ist das Reich? Er stirbt. Kein Reich, keine Krone. Sondern nur eine Dornenkrone und auch kein Ministerposten. Ja. Also die Enttäuschung, die schwingt da bei Petrus vielleicht auch schon mit, weil sich die Dinge ganz anders entwickeln, als er gedacht hat.
Ich denke, das zeigt ja das, was Petrus hier in der Verleugnung zeigt, das ist sein innerstes Herz. Das heißt, dieser Kampf gegen den Malchus ist ja nur eine äußere Fassade. Und das zeigt uns, dass manchmal auch der Übereifer, den wir auch heute in der Gemeinde haben können, wo wir sozusagen äußere Feinde zum größten Feind erklären, eigentlich nur verdeckt, dass wir nicht unsere eigene Schwäche erkannt haben. Mhm. Denn der größte Feind für mich ist die Sünde, ist der Satan, ist meine eigene Schwäche und nicht irgendwelche äußeren Mächte. Mhm. Ja, und wenn das, und was der Satan ja geschafft hat, überhaupt jetzt mal in der Zeit von Jesu, den Fokus wegzulenken von der eigenen Sünde auf die Römer. Die Römer sind der Feind. Mhm. Und als die Römer der Feind waren, hat man nicht mehr gesehen, was Jesus eigentlich wirklich tun wollte. Und Petrus ist an der Stelle auch gescheitert. Ja. Hm. Also gegen die Römer zu kämpfen, kein Problem. Aber gegen sich selbst zu kämpfen, jetzt in Anführungsstrichen, das war ihm nicht klar. Das hat er nicht notwendigerweise gesehen. Und dann musste Gott es sozusagen ihm auf der bittersten Art und Weise zeigen, dass da das Problem ist.
Der Unterschied war, es war kein endgültiges Scheitern.
Ganz genau.
Also ich habe meine Abendmahlspredigt da gehalten und da habe ich Judas und Petrus miteinander verglichen und bin zum Ergebnis gekommen, beide haben kläglich versagt. Da ist kein Unterschied. Verkaufen, verraten, verschmähen, das ist das Gleiche. Nur, wie endet Judas und wie endet ein Petrus? Und da steht nur zum Schluss im Vers 72 und er begann zu weinen. Matthäus sagt, er weinte bitterlich, du hast es schon vorher erwähnt. Das ist also ein ganz besonderes Weinen gewesen. Ja. Der hat verstanden, was er falsch gemacht hat.
Ich glaube,
das hat der Judas
auch
nicht.
Es kann auch sein, dass er nicht vorbereitet war. In der anderen Situation, da hat er die Soldaten kommen sehen, da war er so auf Angriff. Und hier, da war er in dem Beobachtungsmodus und vielleicht gar nicht gefasst, dass die Magd ihn anspricht. Und dementsprechend halt spontan oder perplex.
Aber wie kommt denn der Petrus zu dieser Erkenntnis jetzt? Ne? Ellen White sagt es so schön, das steht im Bibelbericht nicht ganz so deutlich drinnen. Ne? Sie sind ja da im Hof vom Hohepriester. Er ist da irgendwo im Vorhof und Jesus wird da verhört und so weiter. Und dann sehen sich die beiden. Und Ellen White sagt, ihre Blicke kreuzen sich. Und in dem Moment wird dem Petrus bewusst, was er angestellt hat. Das heißt, sein Herz war schon am rechten Fleck, wie wir sagen würden.
Ja, das ist ja das, Lukas sagt das ja, der Herr sah ihn an. Es war nicht,
die Initiative von ihm, sondern von Jesus.
Es war auch nicht der Hahn, der gekräht hat, den er hat. Weil der hat, das ja, Markus sagt das alleine, ja, er hat zweimal gekräht, ja. Und das zeigt für mich auch, da war so ein Alarmsignal, ja. Also, Gott sagt schon nach der ersten, Achtung, stopp, nicht weiter, ja. Und er geht weiter. Und dann sagt, glaube ich, Lukas, es war eine Stunde Zeit zwischen der zweiten und der dritten. Das ist ja nicht so, ist ja nicht reingestolpert. Der hat ja wirklich Zeit gehabt. Gott hat ihn ja versucht, davor zu retten. Und dann gab es nur noch einen, ich glaube, Ellen White sagt, er war fast vor dem Abgrund. Es gab noch eine Rettung, eine Möglichkeit. Und das war Jesus' eigener Blick. Und das hat ihn gerettet, weil Judas ist verloren gegangen, Jesus hat ihn angeschaut, hat ihm den Bissen gegeben
und er ging.
Und es ging. Ja. Und letztendlich zeigt uns das, dass egal wie weit ich gegangen bin, egal wie viele rote Ampeln ich überfahren habe, egal wie viele Rettungsversuche Gottes ich schon übersprungen habe, der Blick Jesus kann mich immer zurückführen.
Und das Interessante der Geschichte von den beiden, ihr nehmt jetzt schon so eine Frage von mir vorweg, ist super, wenn ich sie gar nicht jetzt stellen muss, ja. Denn mich beschäftigt es auch immer wieder, diese beiden Männer, die dort scheitern, die beide die gleichen Erfahrungen mit Jesus gemacht haben, aber so ein unterschiedliches Schicksal, nicht nur auf dieser Erde, sondern für die Ewigkeit. Und bei Judas sieht man im weiteren Fortgang, als er merkt, das war ein Fehler, er geht nicht zu Jesus, er geht zu den Priestern, wirft ihnen 30 silberne Linge hin, geht hin und er hängt sich. Ja. Während Petrus die Nähe Jesu sucht, dann merken wir schon, er sucht nach einem Ausweg. Er sucht irgendwie eine Hoffnung, an die er sich klammern kann. Und das ist sicherlich auch eine Lehre für uns, dass in den Situationen, wo wir merken, wir sind wirklich falsch unterwegs, unser Weg nicht zu den falschen Leuten führen darf. Ja. Es muss zu Jesus führen, obwohl der vielleicht gerade die Person ist, vor der wir uns am meisten schämen. Wir müssen dorthin gehen, um dort dann auch Rettung zu finden. Wir müssen zum Ende kommen. Ich möchte eine letzte Frage noch stellen, wenn wir diese ganzen Dinge hier betrachten. Wir feiern das ja im Rahmen des Abendmahls. Das machen wir üblicherweise einmal im Quartal. Ich würde von euch gerne wissen, was ist für euch besonders wichtig, damit das Abendmahl diese Dinge hier möglichst tief ins Herz hineinschreiben kann. Dass das Abendmahl, das, was hier passiert, möglichst gut vergegenwärtigen kann. Was ist euch da wichtig? Worauf sollten wir in der Gemeinde achten?
Also ich persönlich schätze es, wenn es dann eine Predigt gibt, die wirklich sehr gut zum Abendmahl dazu passt. Auch wenn sie nur kurz ist, weil das Abendmahl ja auch Zeit nimmt und so weiter. Das kann mich sehr wohl bewegen. Und dann auch diese Handlung, wir wissen, das ist eine symbolische Handlung, das ist jetzt nicht wie in der katholischen Kirche buchstäblich Jesus, der da im Leib und im Wein drinnen ist. Aber diese symbolhafte Handlung, das füllt mich mit mehr Andacht als ein normaler Gottesdienst, auch wenn der gut ist.
Für mich sind es wirklich die Evangelien, also genau dieser Abschnitt, der letzte Abschnitt. Wenn ich mir das vor Augen halte, dann wird es einfach nochmal so lebendig, was Gott wirklich getan hat. Und dann geht das einfach tief.
Ich glaube, also was mir sehr geholfen hat, ist der Gedanke, dass eigentlich jedes Abendmahl eine Erneuerung meines Taufbekenntnisses ist. Dass ich sozusagen jedes Mal, wenn wir die Füße gewaschen haben, das Abendmahl genommen haben, letztendlich ich vor Gott auch wieder so stehe, wie als wenn ich gerade frisch getauft bin. Und ich glaube, jeder, der mal getauft worden ist, weiß, was für ein schönes Gefühl das ist. Und das ist kein Gefühl sozusagen, das einmal im Leben so reserviert ist, sondern Gott möchte uns immer wieder daran erinnern, weil das ja etwas Beständiges sein möchte. Und ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass wir das Abendmahl immer wieder feiern. Man könnte sogar vielleicht die Frage stellen, das jetzt würde vielleicht zu weit führen, aber muss man es auf einmal im Quartal beschränken? Ja? Also das ist jetzt ja einfach eine methodistische Tradition, die wir haben, das einmal im Quartal. Also man könnte es ja auch öfter machen, aber das würde vielleicht zu weit führen. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir möglichst gerade nicht so formal über das Abendmahl denken. Das war ja auch eigentlich ein sehr einladender, wie soll ich sagen, familiärer Rahmen, den Jesus da gestiftet hat. Das war jetzt ja nicht eine Zeremonie, ja, sondern es war etwas Schönes, an das man sich erinnert hat.
Ich meine, im Matthäus-Text steht ja das auch klar und deutlich, dass Jesus dann selber beim Abendmahl sagt, zur Vergebung eurer Sünden. Das passiert bei der Taufe, das passiert beim Abendmahl. Ich meine, der liebe Gott vergibt uns unsere Sünden jeden Tag, wenn wir ihn darum bitten. Aber das mache ich für mich privat oder im Rahmen der Familie. Aber hier ist es das Kollektiv, die ganze Gemeinde, die vor Gott steht. Das ist noch einmal besonders für mich dann.
Also ich muss sagen, für mich ist das Wichtigste, um so richtig das Abendmahl für mich auch ergreifen, begreifen, auf mich wirken lassen zu können, die Szene in Gethsemane. Das Kreuz, ganz klar, aber in Gethsemane ist einfach bewusst zu machen, das ist meine Schuld, die er da trägt. Er ist fast zerbrochen daran. Das Kreuz ist das, was passiert, nachdem er sich entschieden hat. Und das kann er mit voller Souveränität wieder durchstehen, wie so viele schwierige Situationen vorher. Aber in Gethsemane wird deutlich, er hat sich ganz bewusst entschieden, obwohl alles dagegen stand. Und das hilft mir wie nichts anderes, mich darauf einzulassen, bewusst zu machen, das ist ganz persönlich. Das ist für meine Schuld, die er da getragen hat. Ich danke euch für die tollen Beiträge, die uns geholfen haben, uns da wieder mehr hineinzugeben in das Geschehen, das so wichtig war. Wir können, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, das Wichtigste, was je im Universum geschehen ist, das haben wir hier behandelt. Zusammen mit dem Kreuz, das wir jetzt nicht mehr näher behandelt haben. Das ist natürlich klar, und auch der Auferstehung.
Kommt sicher am nächsten Sabbat.
Genau. Ich danke euch für die Beiträge und wir wollen gerne zum Abschluss miteinander noch ein Gebet sprechen. Carmen, darf ich dich bitten?
Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Danke, Herr, dass wir da mit eintauchen dürfen. Danke, dass dir dieses Opfer nicht so groß war, dass du für uns hier gestorben bist, damit wir eine Perspektive haben. Danke, Herr, dass wir sehen dürfen, wie du jedem Einzelnen von uns nachgehst, wie du uns in die Augen blicken möchtest. Hilf uns, dass wir hinschauen und dass wir diese Hand ergreifen und mit dir gemeinsam gehen. Danke, Herr, dass du alles daran setzt, dass du uns immer wieder aufrüttelst, dass du uns zu dir ziehst und dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du uns von ganzem Herzen liebst und dass du uns bei dir im Himmel haben möchtest. Ich bitte dich, dass wir mit dir gehen und dass wir das im Herzen behalten. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!